Willkommen zurück zu Sebastian Haffners Anmerkungen zu Hitler. Wir kommen zum sechsten Kapitel. Es ist überschrieben mit Verbrechen. Jetzt der erste Teil. Ohne Zweifel ist Hitler eine Figur der politischen Weltgeschichte. Aber ebenso zweifellos gehört er auch in die Kriminalchronik. Er hat allerdings erfolglos versucht, durch Eroberungskriege ein Weltreich zu gründen. Bei solchen Unternehmungen wird immer viel Blut vergossen. Trotzdem wird niemand die großen Eroberer von Alexander bis Napoleon schlechthin als Verbrecher bezeichnen. Hitler ist nicht deswegen ein Verbrecher, weil er ihnen nachgeeifert hat, sondern aus einem ganz anderen Grund. Hitler hat zahllose, harmlose Menschen umbringen lassen, zu keinem militärischen oder politischen Zweck, sondern zu seiner persönlichen Befriedigung. Insoweit gehört er nicht mit Alexander und Napoleon zusammen, sondern etwa mit dem Frauenvertilger Kürten und dem Knabenvertilger Hamann, nur mit dem Unterschied, dass er fabrikmäßig betrieb, was sie handwerklich verübten, sodass seine Opfer nicht nach Dutzenden oder Hunderten zählen, sondern nach Millionen. Er war ganz einfach ein Massenmörder. Wir gebrauchen das Wort in seiner präzisen kriminologischen Bedeutung, nicht etwa in dem rhetorisch-polemischen Sinn, in dem es manchmal Staatsmännern und Generalen, die ihre Feinde oder ihre Soldaten in den Tod schicken, entgegengeschleudert wird. Staatsmänner und Generale sind zu allen Zeiten und in allen Ländern in die Lage gekommen, töten zu lassen. Im Krieg, im Bürgerkrieg, in Staatskrisen und Revolutionszeiten. Das macht sie nicht zu Verbrechern. Allerdings haben die Völker immer ein feines Gefühl dafür gehabt, ob ihre Herrscher dabei nur der Not gehorchten oder sich eine heimliche Lust bereiteten. Der Ruf der grausamen Herrscher ist immer befleckt geblieben, auch wenn sie sonst tüchtige Herrscher waren. Das gilt zum Beispiel für Stalin. Hitler war unter anderem auch ein grausamer Herrscher und damit übrigens in der deutschen Geschichte eher eine Ausnahmeerscheinung. Vor Hitler findet man grausame Herrscher in Deutschland viel seltener als etwa in Russland und Frankreich. Aber nicht davon ist hier die Rede. Hitler war nicht nur als Herrscher und als Eroberer grausam. Das Besondere an Hitler ist, dass er auch dann morden ließ, und zwar in einem unvorstellbaren Ausmaß, wenn ihm die Staatsräson nicht den geringsten Grund oder auch nur einen Vorwand dafür bot. Ja, manchmal waren seine Massenmorde seinem politisch-militärischen Interesse geradezu entgegen. Den Krieg gegen Russland zum Beispiel, der militärisch, wie wir jetzt wissen, nicht zu gewinnen war, hätte er politisch vielleicht gewinnen können, wenn er als Befreier statt als Ausrotter aufgetreten wäre. Aber seine Mordlust war stärker als seine gewiss nicht geringe Fähigkeit zum politischen Kalkül. Hitlers Massenmorde wurden im Krieg begangen, aber sie waren keine Kriegshandlungen. Vielmehr kann man sagen, dass er den Krieg zum Vorwand nahm, Massenmorde zu begehen, die mit Krieg nichts zu tun hatten, die ihm aber immer schon ein persönliches Bedürfnis gewesen waren. Wenn an der Front die Besten fielen, hatte er schon in Mein Kampf geschrieben, dann konnte man zu Hause wenigstens das Ungeziefer vertilgen. Die Vertilgung von Menschen, die für Hitler Ungeziefer waren, hatte mit dem Krieg nur insofern einen Zusammenhang, als der Krieg zu Hause die Aufmerksamkeit davon ablenkte. Im Übrigen war sie für Hitler Selbstzweck, nicht etwa ein Mittel zum Sieg oder zur Abwendung der Niederlage. Im Gegenteil, sie behinderte die Kriegführung, denn die Tausende von kriegstüchtigen SS-Männern, die jahrelang damit beschäftigt waren, alles in allem das Äquivalent mehrerer Divisionen, fehlten an der Front und die täglichen Massentransporte quer durch ganz Europa in die Vernichtungslager raubten der kämpfenden Truppe einen erheblichen Teil des knappen rollenden Materials, das sie dringend für ihren Nachschub brauchte. Außerdem machten die Mordaktionen, nachdem der Sieg nicht mehr errungen werden konnte, jeden Kompromissfrieden unmöglich, denn sie überzeugten in dem Maße, in dem sie bekannt wurden, die Staatsmänner zunächst des Westens, dann auch Russlands, dass der Krieg nicht durch eine diplomatische Verhandlung mit Hitler, sondern durch eine Gerichtsverhandlung über Hitler sinnvoll beendet werden konnte. Das Kriegsziel der Bestrafung der für diese Verbrechen Verantwortlichen im Januar 1942 von den westlichen Alliierten, im November 1943 schließlich auch von der Sowjetunion proklamiert, erforderte das weitere Kriegsziel der bedingungslosen Übergabe. In den Jahren 42 und 45 war das Bewusstsein in der ganzen Welt lebendig, dass die hitlerschen Massenmorde nicht einfach Kriegsverbrechen waren, sondern Verbrechen schlechthin, und zwar Verbrechen eines bis dahin unerhörten Ausmaßes, eine Zivilisationskatastrophe, die gewissermaßen dort anfing, wo die üblichen Kriegsverbrechen aufhörten. Leider wurde dieses Bewusstsein dann durch die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse, eine unglückliche Veranstaltung, an die sich heute niemand mehr gerne erinnert, wieder verwischt. Diese Siegerjustiz hatte viele Mängel. Der Hauptangeklagte fehlte, da er sich jeder irdischen Gerechtigkeit entzogen hatte. Das Gesetz, nach dem geurteilt wurde, war rückwirkendes Ad-hoc-Recht. Vor allem aber das eigentliche hitlersche Verbrechen, also die fabrikmäßige Massenvertilgung von Polen, Russen, Juden, Zigeunern und Kranken, bildete nur ganz nebenbei einen Anklagepunkt, zusammengefasst mit Zwangsarbeit und Deportation als Verbrechen gegen die Menschlichkeit, während die Hauptanklage auf Verbrechen gegen den Frieden, also Krieg als solchen und eben auf Kriegsverbrechen lautete, definiert als Verletzungen der Kriegsgesetze und Gebräuche. Solche Verletzungen hatte es natürlich in mehr oder minder schwerer Form auf allen Seiten gegeben und Krieg geführt hatten auch die Siegermächte. Es war insofern leicht zu sagen, dass hier Schuldige über Schuldige richteten und dass in Wirklichkeit die Angeklagten dafür verurteilt wurden, dass sie einen Krieg verloren hatten. Der britische Feldmarschall Montgomery sprach diesen Gedanken nach dem Prozess öffentlich aus. Nürnberg hat viel Verwirrung angerichtet, bei den Deutschen, und zwar gerade den Deutschen, die am meisten Grund hatten, in sich zu gehen und sich zu schämen, hat es eine Aufrechnungsmentalität hervorgerufen, eine Haltung, die auf jeden Vorwurf ein Bockwe und ihr vielleicht nicht bereithält. Bei den Siegermächten, jedenfalls den westlichen, hat es einen Katzenjammer hinterlassen, der besonders in England die absurdesten Rechtfertigungsthesen für Hitler sprießen lässt. Man muss heute die wirklichen Verbrechen Hitlers, die vor 35 Jahren den Menschen das Blut in den Adern erstarren ließ, erst wieder mühsam aus einem Wust von dem herausglauben, was man den normalen Schmutz des Krieges nennen kann. Am besten fängt man mit einer Untersuchung dessen an, was unter Hitlers Übeltaten nicht zu diesen Verbrechen gehört, auf die Gefahr hin, dass manche Leser darin eine Mohrenwäsche Hitlers erblicken werden. Es ist das Gegenteil. Beginnen wir mit dem Verbrechen gegen den Frieden. Im Nürnberger Prozess wurde zum ersten und bisher auch letzten Mal der Krieg als solcher, jedenfalls der geplante und gewollte Angriffskrieg, zum Verbrechen erklärt. Es gab damals Stimmen, die in dem Verbrechen gegen den Frieden sogar den wichtigsten Anklagepunkt sahen, der im Grunde alle anderen schon einschloss und die Kriminalisierung des Krieges als einen epochemachenden Menschheitsfortschritt begrüßten. Diese Stimmen sind heute ziemlich verstummt. Krieg und Mord, so leicht es über die Zunge geht, sie rhetorisch gleichzusetzen, sind zwei Paar Schuhe. Das lässt sich gerade an Hitler demonstrieren. Sicher hat sich die Einstellung mindestens der westlichen Völker zum Krieg in diesem Jahrhundert stark gewandelt. Krieg wurde früher glorifiziert. Noch in den Ersten Weltkrieg zogen die beteiligten Völker, nicht nur das Deutsche, mit Jubel und Begeisterung. Das hat aufgehört. Bereits den Zweiten Weltkrieg empfanden alle Völker, das Deutsche nicht ausgenommen, als ein Unglück und eine Heimsuchung. Seither hat die Entwicklung der Massenvernichtungswaffen die allgemeine, entsetzt abwehrende Angst vor Krieg noch verstärkt. Abgeschafft hat sie den Krieg aber nicht. Ein Weg, den Krieg abzuschaffen, ist noch nicht gefunden. Ihn zum Verbrechen zu erklären, wie in Nürnberg geschehen, ist offensichtlich kein solcher Weg. Das beweisen die vielen Kriege, die seither stattgefunden haben und stattfinden, und das beweisen die ungeheuren Summen und Arbeitsleistungen, die dieselben Mächte, die in Nürnberg den Krieg zum Verbrechen erklärt haben, seither alljährlich dafür aufwenden, zum Krieg gerüstet zu bleiben. Sie können nicht anders, denn sie wissen, dass Krieg immer noch jederzeit möglich ist und unter Umständen unvermeidlich werden kann. Zwar hatten schon vor dem Zweiten Weltkrieg die meisten der Staaten, die ihn dann führten, im Kellogg-Pakt eine feierliche Kriegsverzichterklärung unterzeichnet, und seit 1945 gehören solche Kriegsverzichterklärungen zum Normalbestand internationaler Verträge, von der UN-Satzung bis zur Helsinki-Akte. Aber alle Regierungen wissen, dass darauf im Ernst kein Verlass ist und richten sich entsprechend ein. Niemand wird deswegen alle Regierungen zu Verbrecherbanden erklären. Das Unangenehme, aber Unvermeidliche zum Verbrechen zu erklären, hilft nicht weiter. Ebenso gut wie den Krieg könnte man den Stuhlgang zum Verbrechen erklären. Der kürzeste Blick auf die Weltgeschichte, die nachhitlerische wie die vorhitlerische, lehrt nämlich, dass der Krieg aus dem Staatensystem ebenso wenig zu verbannen ist wie der Stuhlgang aus dem biologischen System des menschlichen Körpers. Und es bedarf nur der einfachsten Überlegung, um zu erkennen, warum das so ist. Kriege werden zwischen Staaten geführt. Und sie gehören zum Staatensystem, weil und solange Staaten die höchste existierende irdische Macht und Gewaltinstanz sind. Ihr Gewaltmonopol ist unentbehrlich. Es ist die notwendige Bedingung dafür, dass die internen Gruppen- und Klassenkonflikte ihrer Bürger gewaltlos ausgetragen werden können. Es macht aber zugleich unvermeidlich, dass die Konflikte der Staaten selbst im Zuspitzungsfall nur gewaltsam eben durch Krieg ausgetragen werden können. Anders wäre es nur, wenn es über den Staaten noch eine höhere Machtinstanz gäbe, einen einzigen, die ganze Erde beherrschenden Universalstaat, der die Staaten so mediatisierte wie ein Bundesstaat seine Gliedstaaten. Ein solcher Weltstaat ist zwar stets das Ideal der großen Eroberer und der von ihnen gegründeten Großreiche gewesen, aber dieses Ziel ist bisher nie erreicht worden. Solange die politische Welt aus einer Vielzahl souveräner Staaten besteht, gilt Schillers Wort: Der Krieg ist schrecklich, wie des Himmels Plagen. Doch er ist gut, ist ein Geschick, wie sie. Ihn zu kriminalisieren, wie Nürnberg versucht, kann ihn nur schrecklicher machen, weil der Verlierende dann nicht mehr um Sieg oder Niederlage kämpfen muss, sondern um Leben oder Tod. Vielleicht wird man einwenden, dass in Nürnberg ja nicht jeder Krieg zum Verbrechen gestempelt worden ist, sondern nur der Angriffs- und Eroberungskrieg. Dass Hitler einen solchen geführt hat, zumindest in dem Osten, wird niemand bestreiten wollen. Anders als beim Ersten Weltkrieg gibt es beim Zweiten kaum eine Kriegsschuldfrage. Hitler plante, wollte und führte diesen Krieg mit dem Nahziel der Gründung eines deutsch beherrschten Großreichs und dem Fernziel der Weltherrschaft. Aber auch das kann man nicht ohne weiteres als Verbrechen bezeichnen, und zwar gerade dann nicht, wenn man der Meinung ist, dass Krieg abgeschafft werden muss, weil sich die Menschheit mit ihrer heutigen Technik Krieg nicht mehr leisten kann. Wenn Kriege nämlich in einer Welt souveräner Staaten unvermeidlich und wenn sie andererseits für die Menschen des technischen Zeitalters lebensbedrohend geworden sind, dann liegt ein War-to-End-War, ein Krieg zur Beendigung aller Kriege, in der Logik der Menschheitssituation. Wie wir eben sahen, wäre nämlich das einzige Mittel, den Krieg als Einrichtung abzuschaffen, der Weltstaat. Und zum Weltstaat gibt es wahrscheinlich keinen anderen Weg als den erfolgreichen Welteroberungskrieg. Die geschichtliche Erfahrung zeigt uns jedenfalls keinen anderen. Dass Einrichtungen wie der Genfer Völkerbund und die New Yorker UN den Krieg nicht abschaffen, steht fest. Andererseits, dem längsten und sichersten Frieden, von dem wir wissen, der Pax Romana, der ersten 4 Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, war eine ganze Serie zielstrebiger römischer Eroberungskriege vorausgegangen und nur durch diese Eroberungskriege war er möglich geworden. Imperium Romanum und Pax Romana waren dasselbe. Um ein kleineres, aber geschichtlich näherliegendes Beispiel anzuführen: Zwischen den Staaten Deutschlands hatte es jahrhundertelang immer wieder Kriege gegeben, darunter so verheerende wie den Dreißigjährigen, bis Bismarck Deutschland einigte, durch Krieg. Und wie steht es mit dem Zweiten Weltkrieg selbst? Wurde er nicht für die beiden Hauptsiegermächte Russland und Amerika schließlich auch, gewollt oder ungewollt, zu einem Eroberungs- und Reichsgründungskrieg? Sind nicht NATO und Warschauer Pakt in gewissem Sinne amerikanische und russische Imperien? Ging es nicht in dem Kalten Krieg, der dem Zweiten Weltkrieg folgte, ehe er durch das Atompakt einstweilen abgewürgt wurde, im Stillen bereits um die Weltherrschaft? Und muss man nicht zugeben, dass die russischen und amerikanischen Herrschaftsbereiche, die als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstanden sind, heute die einzigen Teile der Welt darstellen, innerhalb derer ein sicherer Friede herrscht? Es klingt paradox, aber die erfolgreichen Eroberer und Weltreichgründer, zu denen ja Hitler zu gehören wünschte, haben in der Geschichte mehr für den Frieden bewirkt als alle papierenen Kriegsverzichterklärungen. Nicht darin also liegt Hitlers Verbrechen, dass er es ihnen gleichtun wollte, oder anders gesehen, dass er erfolglos versuchte, was seine amerikanischen und russischen Bezwinger von ihm angestoßen, dann erfolgreich durchführten. Das besondere Verbrechen Hitlers liegt auch nicht in der Verletzung der Kriegsgesetze und Gebräuche, also den eigentlichen Kriegsverbrechen, die dem Nürnberger Prozess seinen Namen gegeben haben. Hier muss zunächst bemerkt werden, dass dieser Anklagepunkt mit dem vorher behandelten in Widerspruch steht. Wenn Krieg überhaupt ein Verbrechen sein soll, dann sind auch seine Gesetze und Gebräuche ein Teil des Verbrechens und auf ihre Verletzung kommt es dann nicht mehr an. Tatsächlich gehen die Kriegsgesetze und Gebräuche aber im Gegenteil davon aus, dass Krieg kein Verbrechen, sondern eine grundsätzlich akzeptierte, weil unvermeidliche internationale Einrichtung ist. Sie dienen, in Carl Schmitts glücklicher Formulierung, der Hegung des Krieges. Sie suchen ihn hauptsächlich durch Vorschriften und Übereinkünfte zur Schonung der Zivilbevölkerungen und der Kriegsgefangenen einzugrenzen und erträglicher zu machen. Übrigens sind sie alles andere als vollständig. Die Genfer Konvention, die Leib und Leben der Kriegsgefangenen schützt, ist nicht von allen Staaten ratifiziert. Der Haager Landkriegsordnung, die Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet verbietet, entspricht keine Luftkriegsordnung. Bombenangriffe auf Wohngebiete widersprechen also nicht den allgemein anerkannten Kriegsgesetzen und Gebräuchen. Noch wichtiger aber ist, dass Verstöße gegen die verschiedenen Kriegsgesetze und Gebräuche, die natürlich in allen Kriegen und auf allen Seiten vorkommen, hergebrachterweise keiner internationalen Sanktion unterliegen und das mit gutem Grund. Sie werden mit wechselnder Strenge im Krieg selbst von den Vorgesetzten und Kriegsgerichten der eigenen Seite bestraft. Oft durchaus mit Strenge, denn Plünderungen, Morde, Not, Zuchtverbrechen und so weiter untergraben ja, wenn sie geduldet werden, die Disziplin und damit den Kampfwert der eigenen Truppe. Nach dem Krieg aber pflegen diese Kriegsverbrechen, soweit ungesühnt, auf allen Seiten stillschweigend amnestiert zu werden, was nur Justizfanatiker bedauern können. Es liegt Weisheit darin, die sozusagen normalen Kriegsgräuel als Begleiterscheinungen einer unvermeidlichen Ausnahmesituation zu behandeln, in der gute Bürger und Familienväter sich ans Töten gewöhnen und sie nach dem Krieg möglichst schnell in Vergessenheit geraten zu lassen. Es war ein Fehler der Siegermächte, nach dem Zweiten Weltkrieg diese Weisheit zu vergessen. Nicht nur deswegen, weil die Verfolgung nur der Besiegten für Ausschreitungen, die natürlich auch auf der Siegerseite vorgekommen waren, ein Gefühl der Ungerechtigkeit hervorrufen musste, sondern vor allem deswegen, weil der Sinn für den besonderen Charakter der hitlerschen Verbrechen abgestumpft wurde, wenn man sie mit den in jedem Krieg passierenden Kriegsverbrechen in einen Topf warf. Hitlers Massenmorde erkennt man als solche gerade daran, dass sie keine Kriegsverbrechen waren. Massaker an Kriegsgefangenen in Drang und Hitze der Schlacht, Geiselerschießungen im Partisanenkrieg, Bombardierungen reiner Wohngebiete im strategischen Luftkrieg, Versenkung von Passagierdampfern und neutralen Schiffen im U-Boot-Krieg. Das alles sind Kriegsverbrechen, fürchterlich gewiss, aber nach dem Krieg, nach allgemeiner Übereinkunft, besser allseits vergessen. Massenmord, planmäßige Ausrottung ganzer Bevölkerungsgruppen, Ungeziefervertilgung begangen an Menschen, ist etwas ganz anderes. Mit diesen Verbrechen Hitlers müssen wir uns nun beschäftigen, wobei wir uns Schilderungen der schauderhaften Einzelheiten ersparen wollen. Sie sind in anderen Büchern reichlich zu finden, zum Beispiel in der genau und sauber dokumentierten Darstellung die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen von Reinhard Henkes. Hier seien nur kurz die Tatbestände festgenagelt in zeitlicher Reihenfolge. Erstens. Auf den Tag des Kriegsausbruchs, 1. September 1939, ist Hitlers schriftlicher Befehl zur Massentötung von Kranken in Deutschland datiert. Aufgrund dieses Befehls sind in den nächsten 2 Jahren rund 100.000 deutsche unnütze Esser von Amts wegen getötet worden, und zwar 70.000 bis 80.000 Patienten in Heil- und Pflegeanstalten, 10.000 bis 20.000 ausgesonderte Kranke und Invaliden in Konzentrationslagern, alle jüdischen Patienten in Nervenheilanstalten und rund 3.000 Kinder zwischen 3 und 13 Jahren, im Wesentlichen Sonderschüler und Fürsorgezöglinge. Die Aktion wurde im August 41 suspendiert, teilweise in der Bevölkerung zunehmende Unruhe und auf kirchlicher Seite öffentliche Proteste hervorgerufen hatte, teils und wohl hauptsächlich, weil die zur Durchführung der Krankenausrottung geschaffene Organisation, Tarnname T4, von Hitler jetzt für die nunmehr in großem Stil anlaufende Judenausrottung gebraucht wurde. Später war keine Gelegenheit mehr, die Krankenausrottung wieder aufzunehmen. Zweitens. Ebenfalls im September 39 begann in Deutschland die Ausrottungsaktion gegen die Zigeuner. Sie wurden überall aufgegriffen und zunächst in Konzentrationslager, dann in zwei Schüben, 41 und 43, in Vernichtungslager überführt. Von 41 an wurden die Zigeuner in den besetzten Ländern Osteuropas ebenso systematisch ausgerottet wie die dort lebenden Juden. Dieser Massenmord ist, vielleicht weil er niemals propagandistisch vorbereitet und kommentiert wurde, sondern ganz im Stillen erfolgte, auch später kaum im Einzelnen erforscht worden. Man sprach nicht von ihm, als er stattfand, und man weiß auch heute nicht mehr viel davon, als eben, dass er stattgefunden hat. Dokumente sind rar. Schätzungen der Mordziffern gehen bis zu 500.000. Von den rund 25.000 Zigeunern, die 39 in Deutschland lebten, blieben 45 jedenfalls nur etwa 5.000 am Leben. Drittens. Etwa einen Monat später, auf den Oktober 39 datiert, nach der Beendigung der Kampfhandlungen in Polen, muss man den Beginn der dritten hitlerschen Massenmordserie datieren, deren Opfer die polnische Intelligenz- und Führungsschicht war und die dann 5 Jahre lang im Gange blieb. Hier gibt es keinen schriftlichen Befehl Hitlers. Der schriftliche Befehl zur Krankenausrottung blieb der letzte seiner Art, sondern nur mündliche Anordnungen, die aber ebenso bezeugt sind und ebenso strikt befolgt wurden. Heydrich zum Beispiel spricht in einem Bericht vom 2. Juli 40, in dem er sich mit Wehrmachtsbeschwerden über die deutsche Schreckensherrschaft in Polen auseinandersetzt, von einem, Zitat, außerordentlich radikalen Sonderbefehl des Führers, Klammer auf, zum Beispiel Liquidierungsbefehl für zahlreiche polnische Führungskreise, der in die Tausende ging. Zitat Ende. Und der Generalgouverneur im besetzten Polen, Frank, zitiert eine mündliche Ermahnung Hitlers vom 30. Mai 40, Zitat: Was wir jetzt an Führerschicht in Polen festgestellt haben, das ist zu liquidieren. Was wieder nachrückt, ist von uns sicherzustellen und in einem entsprechenden Zeitraum wieder wegzuschaffen. Zitat Ende. Es steht fest, dass auf Anordnung Hitlers 5 Jahre lang nicht nur die Juden, sondern auch die nichtjüdischen Polen in ihrem Land rechtlos und in einer totalen Willkürherrschaft ausgeliefert waren und dass dabei gerade die Angehörigen der gebildeten Schichten, Priester, Lehrer, Professoren, Journalisten, Unternehmer, einer planvollen Ausrottungskampagne zum Opfer fielen. Worauf sie abzielte, ist einer Denkschrift Himmlers vom Mai 40 zu entnehmen. Himmler war bei Hitlers Verbrechen durchweg seine rechte Hand und kann daher in diesen Dingen auch als Sprachrohr seines Führers gelten, wörtlich. Für die nichtdeutsche Bevölkerung des Ostens darf es keine höhere Schule geben als vierklassige Volksschule. Das Ziel dieser Volksschule hat lediglich zu sein, einfaches Rechnen bis höchstens 500, Schreiben des Namens, eine Lehre, dass es ein göttliches Gebot ist, den Deutschen gehorsam und ehrlich, fleißig und brav zu sein. Lesen halte ich nicht für erforderlich. Außer dieser Schule darf es im Osten überhaupt keine Schule geben. Die Bevölkerung des Generalgouvernements setzt sich dann zwangsläufig nach einer konsequenten Durchführung dieser Maßnahmen im Laufe der nächsten 10 Jahre aus einer verbleibenden, minderwertigen Bevölkerung zusammen. Diese Bevölkerung wird als führerloses Arbeitsvolk zur Verfügung stehen und Deutschland jährlich Wanderarbeiter und Arbeiter für besondere Arbeitsvorkommen in Straßen, Steinbrüchen, Bauten stellen. Zitat Ende. Diese Dezivilisierung eines alten Kulturvolks war natürlich selbst ein Verbrechen, aber außerdem schloss sie das Verbrechen des Massenmords an den polnischen Bildungsschichten ein. Die genauen Ziffern der gebildeten Polen, die Opfer dieses systematischen Massenmordes wurden, sind schwerer zu ermitteln als die der ermordeten Juden. Im Ganzen verlor Polen nach amtlichen polnischen Zahlen in den 6 Kriegsjahren rund 6 Millionen Menschen, von denen rund 3 Millionen ermordete Juden waren. Nicht mehr als 300.000 Polen fielen im Kampf. Rechnet man 700.000 als Flüchtlinge und natürliche Abgänge ab, dann bleiben 2 Millionen, von denen sicher mehr als die Hälfte auf das Konto der planmäßigen Ausrottungsmaßnahmen gegen die Führungsschichten zu setzen sein dürfte. Der Rest dürfte den Vergeltungsmaßnahmen im Partisanenkrieg, den mit größter Rücksichtslosigkeit durchgeführten Massenumsiedlungen und dem allgemeinen Einschüchterungsterror der Besatzungsbehörden zuzuschreiben sein. Viertens. Die deutsche Politik gegenüber der russischen Bevölkerung in den 2 bis 3 Jahre lang besetzten riesigen russischen Gebieten entsprach genau der oben dargelegten Polenpolitik. Ausrottung der Führungsschichten, Entrechtung und Versklavung der übrigen Bevölkerungsmasse. Polen, ursprünglich von Hitler für ein milderes Schicksal, nämlich das eines Hilfsvolks wie Ungarn, Rumänien, die Slowakei und Bulgarien vorgesehen, war ja, nachdem es sich dieser Rolle verweigert hatte, nicht nur als Strafe für diese Verweigerung, sondern auch als Vorübung für Russland zum Exerzierfeld der für Russland immer geplanten Ausrottungs- und Versklavungspolitik gemacht worden. In Russland aber gab es gegenüber Polen zwei Unterschiede, die diese Politik noch verschärften. Erstens waren die russischen Oberschichten wirklich oder vermeintlich kommunistisch, während die polnischen überwiegend konservativ-katholisch gewesen waren, was die letzten Hemmungen bei ihrer systematischen Ausrottung wegfallen ließ. Zweitens war an den Verbrechen in Russland, anders als in Polen, willig oder widerwillig auch die Wehrmacht beteiligt. In Polen hatte der Generaloberst Blaskowitz, der erste Militärbefehlshaber im besetzten Gebiet, der daraufhin seines Postens enthoben wurde, im ersten Kriegswinter noch in einer Beschwerdeschrift sein Entsetzen darüber geäußert, dass sich hinter den deutschen Linien, Zitat, tierische und pathologische Instinkte austoben, Zitat Ende. Und Heydrich hatte in seinem schon zitierten Bericht vom 2. Juli 40 darauf hingewiesen, dass der außerordentlich radikale Führerbefehl den gesamten Heeresbefehlsstellen natürlich nicht mitgeteilt werden konnte, Zitat, sodass nach außen hin das Handeln der Polizei und der SS als willkürliche, brutale Eigenmächtigkeit in Erscheinung trat, Zitat Ende. In Russland glaubte Hitler der Armee solche Unschuld nicht mehr gestatten zu können. Bereits am 30. März 41, also Monate vor Kriegsbeginn, hielt er eine Ansprache vor hohen Offizieren, in der er ihnen reinen Wein einschenkte. Zitat: Wir müssen vom Standpunkt des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein Kamerad und nachher kein Kamerad. Es handelt sich um einen Vernichtungskrieg. Wir führen nicht Krieg, um den Feind zu konservieren. Im Osten ist Härte mild für die Zukunft. Zitat Ende. Wie weit die Wehrmachtgenerale solchen Ermahnungen gefolgt sind, wie weit insbesondere der berüchtigte Hitlerbefehl zur Tötung aller gefangen genommenen politischen Kommissare befolgt worden ist, ist heute noch umstritten. Nicht umstritten ist das Schicksal der russischen Kriegsgefangenen in deutscher Hand. Nach einer Aufstellung des Allgemeinen Deutschen Wehrmachtsamtes im OKW vom 1. Mai 1944 waren bis dahin 5,16 Millionen Russen gefangen genommen worden, die meisten im ersten Feldzug 41. Davon lebten zu diesem Zeitpunkt noch 1.871.000. 473.000 wurden als exekutiert verzeichnet, 67.000 als entflohen. Der Rest, fast 3 Millionen, war in den Gefangenenlagern umgekommen, größtenteils verhungert. Es ist vollkommen zutreffend, dass später auch viele deutsche Kriegsgefangene die russische Gefangenschaft nicht überlebt haben. Hier verschwimmt die Grenze zwischen den Kriegsverbrechen, die besser vergessen werden, und den Massenmorden Hitlers. Sicher gab es Schwierigkeiten bei der Ernährung von Millionen innerhalb weniger Monate Gefangengenommener, die manches erklären. Aber sie erklären nicht alles. Das Verhungern lassen und Kannibalismus in den Gefangenenkäfigen von Hitler beabsichtigt waren, dafür gibt es ein direktes Eingeständnis an unerwarteter Stelle. In der Mittagslage vom 12. Dezember 1942 begründete Hitler seine Verweigerung eines Ausbruchs der in Stalingrad eingeschlossenen 6. Armee unter anderem damit, dass die pferdebespannte Artillerie dann zurückbleiben müsse, weil die ausgehungerten Pferde keine genügende Zugkraft mehr hätten. Dann fuhr er fort, wörtlich: Wenn das Russen wären, würde ich sagen, ein Russe frisst den anderen auf. aber ich kann nicht einen Gaul den anderen fressen lassen. Zitat Ende. Die Massenmorde an russischen Zivilisten der Führungsschicht waren nicht Aufgabe der Wehrmacht, sondern von vier Einsatzgruppen, die vom ersten Tag an hinter den Linien das Mordgeschäft unter Hochdruck betrieben. Bis April 42, also in den ersten 10 Monaten eines fast vierjährigen Krieges, meldete die Einsatzgruppe A Nord 250.000 Exekutierte, die Einsatzgruppe B Mitte 70.000, die Einsatzgruppe C Süd 150.000, die Einsatzgruppe D Extreme Südfront 90.000. Da spätere Zahlen nicht erhalten sind und da in den Erfolgsmeldungen zwischen Juden und Bolschewisten nicht unterschieden wird, ist es schwer, die genaue Zahl ermordeter nichtjüdischer russischer Zivilisten abzuschätzen. Sie dürfte aber sicher nicht niedriger sein als in Polen, eher höher. Dass Hitler durch diesen Massenmord seine Siegeschance nicht etwa verbesserte, sondern im Gegenteil zunichte machte, haben wir schon gesagt. Fünftens. Der umfangreichste Massenmord Hitlers ist bekanntlich an den Juden begangen worden, und zwar zuerst seit Mitte 41 an den Juden Polens und Russlands, dann seit Anfang 42 auch an den Juden Deutschlands und des ganzen besetzten Europa, das zu diesem Zweck von Westen nach Osten durchkämmt wurde. Erstrebt und von Hitler im Voraus am 30. Januar 39 angekündigt wurde, die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Erreicht worden ist dieses Endziel nicht, trotz extremer Bemühungen. Immerhin beträgt die Zahl der auf Hitlers Befehl ermordeten Juden nach den niedrigsten Berechnungen über 4, nach den höchstens fast 6 Millionen. Gemordet wurde bis 42 durch Massenerschießung vor Massengräbern, die die Opfer vorher ausheben mussten. Später in den 6 Vernichtungslagern Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec, Chelmo und Auschwitz durch Vergasung in eigens dafür konstruierten Gaskammern, denen riesige Krematorien angeschlossen waren. Neuerdings hat ein englischer Historiker David Irving die Verantwortung Hitlers gerade für den Judenmord bestritten. Dieser Massenmord sei, so Irving, von Himmler auf eigene Faust hinter dem Rücken Hitlers begangen worden. Irvings These ist unhaltbar, nicht nur, weil sie jeder inneren Wahrscheinlichkeit entbehrt. Es war unter den Verhältnissen des Dritten Reiches ganz unmöglich, eine Aktion dieses Umfangs ohne Wissen und gar gegen den Willen Hitlers durchzuführen. Und gerade Hitler hatte ja die Vernichtung der jüdischen Rasse für den Kriegsfall im Voraus angekündigt, sondern weil klare Zeugnisse sowohl Hitlers wie Himmlers beweisen, dass Hitler der Befehlende, Himmler der Befehlsausführer war. Hitler hat sich der Verwirklichung seiner Vorankündigung im Laufe des Jahres 42, des ersten Jahres der Endlösung, nicht weniger als 5-mal öffentlich gerühmt. Am 1. Januar, am 30. Januar, am 24. Februar, am 30. September und am 8. November. Die letzte Äußerung sei wörtlich zitiert. Sie werden sich noch der Reichstagssitzung erinnern, in der ich erklärte, wenn das Judentum sich etwa einbildet, einen internationalen Weltkrieg zur Ausrottung der europäischen Rassen herbeiführen zu können, dann wird das Ergebnis nicht die Ausrottung der europäischen Rassen, sondern die Ausrottung des Judentums in Europa sein. Man hat mich immer als Propheten ausgelacht. Von denen, die damals lachten, lachen heute unzählige nicht mehr. Und die jetzt noch lachen, werden es in einiger Zeit vielleicht auch nicht mehr tun. Zitat Ende. Auch Himmler hat mehrfach von seinem Anteil an der versuchten Judenausrottung gesprochen, aber in einem ganz anderen Ton, nicht dem höhnischer Prahlerei, sondern dem des Selbstmitleids, etwa am 5. Mai 44, Zitat. Sie werden mir nachfühlen, wie schwer die Erfüllung dieses mir gegebenen soldatischen Befehls war, den ich befolgt und durchgeführt habe aus Gehorsam und vollster Überzeugung. Oder am 21. Juni 44, Zitat. Es war die furchtbarste Aufgabe und der furchtbarste Auftrag, den eine Organisation bekommen konnte. Der Auftrag, die Judenfrage zu lösen. Zitat Ende. Niemand als Hitler aber konnte Himmler einen Auftrag oder einen soldatischen Befehl erteilen. Es bedarf danach kaum noch der weiteren Zeugenschaft Goebbels, der am 27. März 42 in seinem Tagebuch von wörtlich einem Verfahren, das nicht allzu auffällig wirkt, Zitat Ende, berichtet. Es handelt sich um die ersten seit Anfang 42 in Lublin installierten Gaskammern. Zitat. Es wird hier ein ziemlich barbarisches und nicht näher zu beschreibendes Verfahren angewandt und von den Juden selbst bleibt nicht mehr viel übrig. Auch hier ist der Führer der unentwegte Vorkämpfer und Wortführer einer radikalen Lösung. Zitat Ende. Irvings einziges Beweisstück für seine These ist eine Notiz Himmlers vom 30. Juni 1941 nach einem Telefongespräch mit Hitler. Zitat: Judentransport aus Berlin, keine Liquidierung. Zitat Ende. In diesem einen Fall ist also offenbar von Hitler eine Ausnahme angeordnet worden, was in sich selbst beweist, dass Liquidierung die Regel war und überdies, dass Hitler sich bei der Mordaktion sogar um Einzelheiten kümmerte. Und es ist auch leicht zu sehen, warum. Der Judentransport aus Berlin war voreilig gewesen. Die deutschen Juden waren noch nicht dran. Im November 41 war man noch vollauf mit der Liquidierung der polnischen und russischen Juden beschäftigt. Die Endlösung für ganz Europa wurde erst auf der Wannsee-Konferenz am 20. Januar 42 organisiert und Ordnung musste sein. Auch waren die Gaskammern und Verbrennungsöfen noch nicht fertig. Sie kamen erst 1942 nach und nach in Betrieb. Die von Irving herausgefischte Episode wirft aber ein Streiflicht auf zwei Merkwürdigkeiten, die eine etwas nähere Betrachtung verdienen. Die eine betrifft die Behandlung des Massenmordes an den Juden in der deutschen Öffentlichkeit, die andere Hitlers Zeitplan bei diesem, seinem zahlenmäßig größten Verbrechen. So viel mal für heute mit dem ersten Teil Verbrechen. Vielleicht ging es euch auch so. Hinter Zahlen stecken ja immer Menschen. Aber es ist so monströs, so unglaublich monströs, dass es mir beim Vorlesen oder Aufsprechen mehrmals die Sprache verschlagen hat. Aber ich halte es für wichtig, dieses Buch und die Erkenntnisse dieses Buches gerade in die heutige Zeit hinein zu geben. So viel also für heute. Bis morgen beim zweiten Teil und bleibt behütet.